Die Urumstellung. Ich möchte dann noch zur Predigt einen Vers lesen aus Hebräer 2, Vers 14. Ein Vers aus Hebräer 2, Vers 14, hinführend zur Predigt. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit der Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Soweit der Text zur Predigt. Und
meine teuren Geschwister in Christo, liebe Freunde, zuerst grüßen wir uns ganz lieb und wünschen uns all einen recht frohen und gesegneten Sonntag. Das Thema, das Leben besiegt den Tod, ist das eine leere Überschrift? Ist das eine Parole? Ist das eine Wunschvorstellung? Oder ist das eine Feststellung mit einem Programm, dass das einmal Wirklichkeit werden wird? Wir haben heute Morgen viel zum Nachdenken. Und ich wünsche euch die Fähigkeit, mitzudenken, nachzudenken und wenn das nötig ist, auch manchmal umzudenken. Und den Vätern und Müttern wünsche ich, mit ihren Kindern beim Essen auch einmal über das zu sprechen, was denn sonntags hier abgehandelt worden ist. Ja, liebe Geschwister, das Leben besiegt den Tod. Eine herausfordernde Frage, denn das, was da in der Vergangenheit abgelaufen ist und in der Gegenwart abläuft, das steht dieser Aussage unüberbrückbar entgegen. Und in der Tat hat der Fragende recht, dass diese Überschrift gar nicht stimmen kann, weil alle vom Tod eingeholt werden und der Tod das Leben besiegt. Auch wenn das Geschöpf sich dagegen erhebt und aufbäumt, brutal und ohne gefragt zu werden, versinken Milliarden um Milliarden in das Grab und verwesen. Und wir behaupten heute Morgen so einfach mit einem Satz das Gegenteil davon und sind überzeugt, dass der Tod schon längst entmachtet und er völlig aufgelöst werden wird. Wer gibt uns denn die Gewissheit? Wer gibt uns die Gewissheit? Gegenüber all der bisher gemachten Erfahrung, wir reden doch nicht vom biologischen Leben, sondern von den unauflöslichen, unzerstörbaren Gottesleben, davon reden wir. Da schrieb mir ein Freund folgende Sätze. Gestern Abend habe ich im ZDF wieder einen Dokumentenbericht über die Zerstörung auf unserer Mutter Erde gesehen, von Menschen hervorgerufen. Es war deprimierend, hinter all diesem Geschehen noch einen persönlichen, gütigen Gott sich vorzustellen, fällt mir sehr schwer. Soweit das Zitat. Man kann solche Menschen mit solchen Überlegungen schon verstehen, weil es ihnen verborgen ist, was denn da eigentlich passiert ist, als der Tod in die Schöpfung eintrat. War denn das immer schon so, dass Menschen geboren wurden, um wieder zu sterben? Dazu gibt es eine Vorgeschichte, die wir kennen müssen, sonst bleibt diese Frage unbeantwortet. Wenn wir von einem Gott, der zugleich Schöpfer des Universums ist, reden, dann müssen wir ja ihm auch einen Bauplan zugestehen, den er am Anfang der Schöpfung erstellt hat, wo wirklich alle Abläufe und Vorkommnisse berücksichtigt wurden und auch alles unter seinem Willen und seinem Vorsatz festgelegt war. Das dann später geschaffene Weltall entsprach bis in das kleinste Detail hinein den Gedanken, den Entwürfen, dem Plan und Konzept Gottes. Er musste nicht eines zurücknehmen und nichts wurde hinfällig oder unnötig. Alles war in dieser Projektion berücksichtigt. Es war alles in seinem Sohn der Liebe bilanziert und es war auch alles finanziert. Das betraf den Einbruch der Sünde in den Himmeln, dann später das Gleiche mit Adam und Eva im Garten Eden und das Exil und der Brudermord an Kain und Abel. Wir könnten die Geschichte ja fortfahren. Es ging weiter mit der Auserwählung des Volkes Israel, ihre Zurückstellung und jahrtausendlange Verblendung und zum Abschluss das Gericht und der grauenhafte Tod seines Sohnes am Kreuz. Wir könnten sagen, dass die gesamte Unheilsgeschichte von Beginn bis auch zum Abschluss von Gott selbst veranlasst und auch verantwortet werden wird. Wenn dem nicht so wäre, würden wir ja einen Phantom hinterher rennen, wo alles in Frage gestellt werden kann. Deshalb die Frage, warum gibt es überhaupt ein Weltall? Warum? Warum gibt es eine Schöpfung? Weshalb sind wir hier? Weshalb gibt es uns? Gott braucht uns doch nicht. Er braucht auch nicht diese Welt, um existieren zu können. Er braucht überhaupt keine Schöpfung, um sich selbst bestätigen zu lassen. Und dann noch das andere. Hat Gott etwa die kompliziertesten Verbindungen auf der Ebene der Moleküle, der Atome, der leblosen und auch der belebten Materie, der unbeschreiblichen Energien und Kräfte der kunstvoll erdachten und bewunderungswürdigen Schöpfungen so einfach ins Dasein gestellt, um nach kurzer und längerer Zeit wieder alles vergehen und in sich zusammenbrechen zu lassen? Gab Gott etwa einer solchen gewaltigen Schöpfung keine andere Bestimmung, als dass sie sich am Ende selber zerstört und in nichts sich auflöst und der Tod einen millionenfachen Triumph über das Leben feiert? War das Konzept Gottes? Wir reden hier auch von dem zweiten Tod, als dem letzten Feind, der im Feuersee mit seinem milliardenfachen Anhang eine ewige Existenz hätte. Und er sich mit diesem Ergebnis von Ewigkeit zu Ewigkeit rühmen und sich freuen könnte. Hat Gott etwa der Schöpfung diese Bestimmung gegeben? Ich frage einmal hinein. Dankeschön. Ein paar Schütteln mit dem Kopf. Das muss uns doch aufregen. Weil alle anderen das Gegenteil waren. Es wäre dieser Finsternismacht gelungen, den weitaus überwiegenden Teil der Schöpfung Gottes für immer auf seine Seite ziehen zu können und dort in alle Ewigkeit sein Bestehen haben. Denn nach der schulmäßigen Theologie und der zahllosen Anhängerschaft der Kirchen und Gemeinschaften und Freikirchen hat die quälende Gerichtsstätte des Feuersees eine ewige Existenz, einen nie endenden Bestand. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? Das ist die ewige und unauflösliche Sanktionierung des Todes über das Leben. Was ist es? So fragt vielleicht ein aufrichtiger Gottsucher. Und wie viele von den Frommen und Auserwählten seiner Gemeinde haben gleiche Vorstellungen? Im Eigentlichen aber, nach der Meinung der meisten Gläubigen, überlebt der Tod und bleibt Sieger in der Auseinandersetzung mit dem Leben Gottes. Ein Aufschrei und ein Entsetzen müsste durch das Herz aller Auserwählten gehen, wegen solch gotteslästerlichen Gedanken. Aber niemand will diese Gedanken aushalten und zu Ende denken, weil man dabei verrückt werden könnte. Alles, was erschaffen wurde, in der Himmelswelt, auf Erden und in allen Tiefen, so glanzvoll, so herrlich und vollkommen es auch sein mochte, besitzt kein göttliches, unauflösliches Leben. Es besitzt keine Ewigkeit, kann sündigen und ist sterblich. Auch die Lichtwesen des Geistes im Himmel sind in seinen Augen nicht rein. Der eigene Wille als Bestandteil der Göttlichkeit in unserem Bilde erschaffen, so heißt es im Text, führt in der Loslösung von Gott zum Fall. Gott in seinem Wesen die absolute und vollkommene Liebe. Und diese wesenhafte Liebe, die kann und will nicht für sich allein bleiben. In dieser Liebesglut wäre der Allerhöchste verglüht. Diese Sehnsucht dieser Gottesliebe ist es, sich in dem anderen zu vervielfältigen zu können. Und das allein gab den Anstoß, und das ist die Ursache eines später erschaffenen Universums. Und deshalb sind wir in die irdische Existenz hineingestellt, du und ich, nicht weil irgendetwas da zusammengepasst hat, sondern weil die Liebe Gottes es so von Anfang an gesehen und bestimmt hat. In dieser grenzenlosen Einsamkeit, Gott alles in sich zu sein, hielt er es nicht aus und zeugte deshalb aus sich selbst heraus den Sohn seiner Liebe. Aber auch das genügte ihm nicht, weil er nicht nur einen Sohn, sondern viele Söhne zur Herrlichkeit führen will. Und dabei geht es eigentlich in seiner Heilsgeschichte in Etappen und heute nur um Erstlinge seiner Schöpfung. Aber auch diese kleine Schar, Gemeinde, stillt und erfüllt nicht die Liebessehnsucht Gottes. Denn die Kraft der Liebe Gottes hat das Vermögen, alles, was schöpfungsmäßig aus ihm herausgetreten ist, lebendig und wesenhaft in ihm hineinzustellen. Auch wenn das Geschöpf äonenlang von der Sünde verwüstet wurde, bleibt Gottes Wille, seine Absicht und sein Vorsatz, alles zu retten, was verloren ist, alles aus dem Tod in das Leben, in das wahre Gottesleben hineinzuführen, unerschütterlich fest. Da schreibt der Apostel Paulus seinem geistigen Sohn Timotheus: Ich rufe und gebiete im Angesichte des Gottes, der das Ganze all lebendig macht. Und weil die vielen Übersetzer diese Gedanken Gottes nicht kennen, lesen wir dann sehr entstellt: Gott, der alles am Leben erhält. Das ist schon sehr gewaltig. dass Gott die erschaffene Welt nicht fallen lässt, sondern sie trägt und erhält. Wenn er das nicht getan hätte, da wäre schon längst alles zerfallen. Das Ziel ist es nicht. Das Ziel und ihre Bestimmung ist es nicht. Da schreibt dieser Mann Paulus den Korinthern, so wie das ganze Erschaffene in Adam gestorben ist und alles sterben wird und vom Tod getroffen wurde, so werden sie alle lebendig, göttlich neu gemacht werden. Ein wunderbares Programm. Ein wunderbares Programm. Und jetzt kommt ein Vers. Ich weiß nicht, ob ihr ihn zu Hause einmal bunt ausmalen könnt. Von diesem allen lebendig gemacht werden, von diesem universellen Programm steht anschließend ein jeder. Nicht zur gleichen Zeit, sondern in der dafür göttlichen Reihenfolge. Ein jeder. Und da kannst du Hoffnung schöpfen für deinen Ehepartner, der nicht mitkommt, der nicht gläubig ist. Die Kinder, die ihre eigenen Wege gehen. Und die ganze Verwandtschaft und die lieben Leute im Haus, alle, kann man eintragen. Ein jeder in seiner göttlichen Reihenfolge. Es geht über den Erstling, den Christus, dann nach seiner Gemeinde und dann die übrigen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Als Gott Geschöpfe ins Dasein rief, da machte er keine Maschinen, sondern Wesen, die ihm entsprechen. In seinem Bilde Geschöpfe mit einem nicht freien Willen, sondern mit einem eigenen Willen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Bitte bedenken Sie das. Mit einem eigenen Willen und demzufolge einer Entscheidungsfähigkeit, auch gegen oder ohne ihn leben zu wollen. Die Sünde begann im Himmel mit dem, womit begann sie? Ich will. Der allerhöchste und glänzendste Cherub konnte es nicht ertragen, dass über ihn noch einer war. Und deshalb, dass ich will, das Kennzeichen der Eigenwilligkeit. Und die Kinder, die wir geboren haben, die haben noch gar nicht viel gelernt, aber mit ihren kleinen Füßen stampfen sie auf und sagen, ich will den Zucker und das Eis. Ja. Er wollte so sein wie der Allerhöchste. Mit seinem Gericht wurde auch sein anvertrautes Haus, der erste Kosmos, mit in die Tiefe gerissen. Das lesen wir in 2. Petrus 3 und 1. Mose 1, Vers 2. Und die Erde wurde ein Chaos, inhaltlos, entleert, ohne Leben. Eine einzige Verwüstung. 1. Mose 1, 2. Das Drama wiederholt sich im Garten Eden, den Reservoir Gottes, das hat er sich reserviert, weil sonst der Kosmos unter die Autorität und Herrschaft Satans gestellt wurde oder geblieben ist. Ein Reservoir Gottes, wo Adam und Eva von der Schlange getäuscht und betrogen wurden. Und wie wurden sie betrogen? Erhöhung. Ihr werdet genauso sein wie Gott. Diese wissentliche Entscheidung, ohne Gott, der Quelle allen Lebens, leben zu wollen, führte ihn in die Erstarrung und in den Tod. Wesenhaft bleibendes Leben ist nur in der Gegenwart Gottes möglich. Und je weiter sich das Geschöpf von Gott entfernt, er ist das Licht, je dunkler wird die Nacht. Je weiter sich das Geschöpf vom Geschöpfer entfernt, vom Schöpfer. Er ist das Leben, je schneller zerfällt er. Und die Kräfte des Todes setzen ihm ein Ende und schneiden alle Bindungen zu Gott entzwei. Es gibt kein bleibendes Leben. Er ist es ein fortgesetztes Zellensterben, im Eigentlichen ein aufgeschobener Tod. Angenommen, es würde einem Menschen, einem Mediziner in München gelingen, den Tod für einen Menschen für 10 Jahre mal hinauszuschieben. Wollten wir eine Wette anschließen? Die Schlange würde bis nach Berlin reichen. Wenn aber das Wort Gottes uns bezeugt, dass der Tod besiegt und vom Leben verschlungen wird, dann glaubt ihm kaum einer. Das Geschöpf wollte von Anfang und will es bis heute ohne Gott in einem Paradies leben. Auch wenn große Programme erdacht, probiert wurden, sind sie alle tausendfach gescheitert. Wie viele klugen Systeme, Ideologien, politische Formen wurden deshalb erdacht und erhielten alle von Gott auch eine Chance, alles ausprobieren zu können. Alle menschliche Intelligenz konnte sich entfalten. Wie lesen wir in 1. Mose 11? Von nun an ist dem Menschen nichts mehr verwehrt. Alles, was ihm an Intelligenz und Logik gegeben ist, ausführen zu können. Das ist die Geschichte, in der wir leben. In der wir leben. Ja, manche Ideologien und Systeme hielten 40 Jahre. Der Kommunismus hat sogar 70 Jahre überlebt mit 150 Millionen Toten. Opfer und viele Betrogene, aber eine beträchtliche Schar ist immer noch nicht geheilt davon. Am Ende aller politischen und religiösen Bemühungen steht der Ruin über allem. Seit Adam diese verhängnisvolle Entscheidung traf, riss er eine Lawine hinter sich her, die alle Nachkommen in gleicher Übertretung und Folgen des Todes begrub. Das müssen wir wissen, wenn wir heute Morgen über Tod und Leben nachdenken wollen. Adam, der Prototyp. Durch ihn haben wir die Sterblichkeit und den Tod von Geburt an mitbekommen. Durch die Übertretung des einen wurden alle Samen der nachkommenden Generationen mit diesem Todesbacillus infiziert. Das heißt, das Lebensprogramm der Zellen wurde von da an begrenzt, sodass der Tod die zwingende Folge davon war und ist. Ja, Paulus fasst das zusammen in einen Vers. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt, in den Kosmos gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, das war damals so bei ihm, und der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Ich rede nicht von einer Erbsünde, rede ich nicht. Aber den Tod, die Sterblichkeit haben wir mitbekommen. Ich habe es manchmal gesagt, ich habe einen kleinen Bruder, der ist mit einem halben Jahr gestorben, weil er gesündigt hat. Weshalb eigentlich? Weil der Todesbacillus schon drin war. Und weil das so ist, der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, worauf dann aufgrund dessen wir alle sündigen müssen, geht gar nicht anders. Das ist der Zwang, wo wir von Natur aus alle hineingebunden sind und Knechte und Sklaven der Sünde und des Todes geworden sind. Hätte Gott diese Unheilsgeschichte verhindern sollen? Warum hat er diese verbrecherischen Abläufe nicht abgebrochen, wenigstens entgegengesteuert? Er gab dieser von ihm losgerissenen Schöpfung den Freiraum, fast uneingeschränkt, den eigenen Willen ausführen zu können und darin ihren eigenen Untergang zu besiegeln. Das ist es. Er gab dem Geschöpf den freien Lauf,
Probier's doch.
Wenn du denkst, du musst deinen eigenen Willen und das Programm deines Lebens ausführen, dann mach es doch. Israel, das deutlichste Beispiel, trotz großer Belehrung. Dann werden wir am Ende von all den Fehlentscheidungen und all die Verwüstungen, die wir ja selbst veranlasst haben, eingeholt und beschämt und gebeugt. Was hatten wir Mittwoch? Wenn man durch diese Dinge dann eingeholt wird, werden wir ohnmächtig und fallen eigentlich auf die Knie und rufen um Rettung. Rettung. Ohne diesen Umweg der völligen Zertrümmerung und des Zerbruchs, ihr Eingeständnis und Bekenntnis von ihrer Ohnmacht, der Hilflosigkeit und der Eigenwilligkeit wäre eine Rettung aus ihrer Verlorenheit heraus ergebnislos und ohne wirkliche Heilung. Das Geschöpf muss an der Eigenwilligkeit selber zerbrechen. Das ist die pädagogische Methode. Und nun kommt das Unheimliche, das Ungeheuerliche, was dann in der Schöpfung geschieht. Der Gott, den man so ins Angesicht gespuckt hat, versucht nun nicht diese Welt zu vernichten, sondern hält sie aus und bezahlt für den verursachten Schaden den Höchstpreis, das Kostbarste, was er besitzt. Er bezahlt mit seinem Sohn und gab ihn in die Hände der Rebellen. Und die hängten ihn ans Kreuz. Aber das ist nur vordergründig. Das ist nur vordergründig. Im Eigentlichen aber hat Satan mitsamt den Finsternisheeren diesen Preis gefordert, wenn der Allerhöchste die Schöpfung wieder zu sich zurückhaben wollte. Das war es. Da kann man viele Bücher lesen. Ich habe jetzt ein neues Buch gelesen von Eva Herrmann. Die ist gescheitert an dem Sühnopfer, dass Gott etwa der Auslöser war und das Opfer des Sohnes gefordert hat. Er hat das nicht gefordert, ein anderer hat es gefordert. Sünder, nein, Sünder war er nicht. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, zur Sünde gemacht, zum Verursacher alles Elends und aller Sünden und Gräueltaten. Gott richtete die Schuld und den Fluch der ganzen Welt mit dem Tod seines Sohnes ab und er erbrachte den Ausgleich, den völligen Loskauf aus der Macht der Finsternis und des Todes für die gesamte Geschöpfung. Wer weniger glaubt, stellt damit das gesamte Erlösungswerk Christi am Kreuz in Frage. Die Liebe des Christus drängt uns, so formuliert Paulus. Und zwar zu diesem Urteil, zu dieser Schlussfolgerung, dass dieser eine für alle gestorben ist. Und was bedeutet das dann? Wenn einer für alle gestorben ist? Da sind sie alle gestorben, obwohl sie noch gar nicht wissen, was mit ihnen und durch den Tod seines Sohnes geschehen ist. Karfreitag, ja, wird da alles in Moll gesungen? Ja, können wir darüber mal nachdenken, dass am Karfreitag es nicht nur um unsere persönliche und meine und deine Sünde und Schuld geht, sondern um die Sünde und Schuld des ganzen Kosmos. Das wurde am Kreuz verhandelt. Halten wir doch auf, mit unseren subjektiven Erlebnissen uns immer in den Vordergrund zu stellen. Die Liebestat Gottes am Kreuz ist eine Proklamation ohnegleichen. Und da sind wir als Erstlinge nur mit hineingenommen. Das Gericht über uns, weil wir schuldfällig geworden sind, ist am Kreuz abgehalten. Und die von Satan geforderte Schuldsumme wurde von Gott erbracht. Das war Gottes alleinige Sache und Angelegenheit. Da hat er keines seiner Geschöpfe gefragt, ob er das auch darf. Auch die frommen Pietisten nicht. Unabhängig bleibt diese Tatsache festbestehen, dass keinerlei Anklage mehr erhoben werden kann. Das hat der Allerhöchste mit Satan abgemacht und geklärt, und es bleibt rechtskräftig und gültig bis zum Abschluss der Äonen. Ob das heute einer annimmt und glaubt und darin gerechtfertigt wird, oder ob er das nicht erkennt und glauben kann, ist dabei völlig ohne Bedeutung. Was sagt Johannes der Täufer, als er diesen einen zum ersten Mal sieht? Schaut ihn doch an, das ist er. Was denn? Das Lamm, was die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Wo denn hin? Ich wehre mich immer, dass nur wir uns in diesem Kreuz sehen und dieses Kreuz so klein machen, auf unsere Erfahrungen beschränken. Und der Apostel Johannes schreibt dann in seinem Brief noch einmal, sieht, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Da hat er an sein Volk gedacht. Für die Sünde Israels. Er ist die Sühnung für unsere Sünde. Und dann war ihm das auch sehr wenig geworden, aber nicht nur für die unsrige, für Israel, sondern für die Sünde des ganzen Kosmos. Gott war in Christo. Gott war in Christo. Und versöhnte. Etwas schwierig, sage ich euch. Ich habe so meine Probleme mit diesem Wort versöhnen, weil es eigentlich nicht dem eigentlichen Wortsinn entspricht. Ja, er veränderte den Kosmos in seiner Stellung, in seinem Stand völlig zu ihm und gab dem Kosmos eine Neuordnung. Ich lasse das Wort versöhnen stehen, aber wir müssen bedenken, das klingt so, als hätte Gott ein Problem, als hätte Gott versöhnt werden müssen mit dem Tod seines Sohnes. Niemals, niemals. Denn das Wohlgefallen wohnte in ihm. Das Wohlgefallen Gottes wohnte in seinem Sohn. Kolosser 1,20. Und er machte durch ihn und das Blut seines Sohnes Frieden und veränderte das ganze All in seiner Beziehung und Stellung zu ihm hin völlig, völlig. Alles, alles. Das, was auf Erden ist und was im Himmel ist. Und dass wir mal einen Eindruck haben, was dann eigentlich im Kreuz passiert, das schreibt Paulus auch in einem Vers. Im Kolosserbrief 2,14, da schreibt er, als er genagelt wurde. Und man kann sich einfach, selbstverständlich sind wir beschämt, das, was da alles am Karfreitag, am Passa geschah. Aber, liebe Geschwister, denken wir mal dran, als er genagelt wurde, Da nagelte er. Und was nagelte er? Da löschte er. Und zwar die gegen uns laufenden Handschriften, die Anklageschriften. Gibt's denn das, dass sie über uns Buch geführt wird? Und manche schreiben auf unsere Schandtaten, das, was wir getan haben. Und die Gesetzesengel, die schreiben auf, was wir nicht getan haben. Diese Anklageschriften sind nicht nur böse, negative Dinge, sondern auch gesetzliche Dinge. Gesetz fordert die Richtigkeit. Und wie oft fallen wir durch Sieb? Auch sie fordern eine richtige und rechte Gangart. Am Kreuz wurden alle Anklageschriften und Gesetze, die wieder uns zeugten, aufgeführt wurden, die wurden aus der Mitte der Anklageschriften, der Prozessakten herausgezogen und wurden dort erledigt. Haben wir schon einmal dafür gedankt, dass unsere gesamte Lebensgeschichte dort restlos verhandelt wurde? Und wie viele neurologische Kliniken sind besetzt von Frommen, die die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen haben und was weiß alles? Werden nicht fertig und vergessen zu danken, was Gott eigentlich mit unserer gesamten Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft da geregelt und bezahlt hat. Aus der Mitte der Prozessakten heraus nagelte sie ans Kreuz. Er entwaffnete und entkleidete die Fürstentümer, die Obrigkeiten, stellte sie bloß öffentlich zur Schau, er zog sie aus und hielt einen Triumph. Wo ist eigentlich der Triumph in deinem Leben, dass du dem Vater im Himmel mal danken kannst über diese geordnete Lebensgeschichte, die du nie zurechtkommst? Du kannst dein Leben nicht aufarbeiten. Da heißt es immer, du musst mal die Geschichte, die Vergangenheit aufarbeiten. So ein Unsinn. Wer kann nun seine eigene Vergangenheit aufarbeiten? Er hat's gemacht. Er hat unsere Lebensgeschichte geklärt. Da geht es nicht nur, ich sag's nochmal, da geht es nicht nur um Finsternismächte, der Bosheit mit Satan an der Spitze, um den Verkläger der Brüder, sondern da geht es auch um Gesetzeshüter des Lichtes und der rechten Gottes. Auf ihren Rat hin und ihrer Anordnung wurde ja das Gesetz veranlasst und gegeben. Ich habe euch die Stellen alle aufgeschrieben, könnt ihr heute Nachmittag mal nachschauen, was da alles geschrieben steht. Ja, Luther brachte den Gedanken sehr prophezierend zum Ausdruck, wenn er vor dem Gekreuzigten stand und auf ihn zeigte: Du bist der größte Mörder, du bist der größte Ehebrecher, du bist ein Dieb, ein Gotteslästerer, du bist die Sünde in Person, bist an meiner Stelle von Gott verflucht. Christus hat uns freigekauft. Freigekauft nicht nur von der Macht des Todes, sondern auch von dem Fluch des Gesetzes. Wie oft werden wir angeklagt? Weil wir ja wissen, wie das Gesetz aufgegliedert ist. Und wir kommen demnach nicht nach. Wie viele Forderungen stellt das Gesetz abends uns losgelöst von jedem Fluch des Gesetzes, da er ein Fluch für uns geworden ist. Meinen Platz hat er dort ausgehalten, wo ich eigentlich hängen müsste. Gott machte den Sohn für uns zur Sünde, zum Sühnopfer, damit wir die Gerechtigkeit Gottes erstellen. Das ist doch nicht zu fassen. Dann werden wir so sauber, hätten wir überhaupt nichts Negatives gedacht und gemacht. Gerechtigkeit Gottes, liebe Geschwister, besteht nicht darin, dass wir von morgen bis früh versuchen, in den Richtlinien des Gesetzes zu leben, sondern unter der Führung und Lenkung seines Geistes uns stellen zu lassen. Gott nahm seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend verurteilte und richtet er die Sünde ins Fleisch hinein, damit die Rechtsforderung von Seiten des Gesetzes, nicht von ihm, in uns zur Erfüllung gebracht werden. Das ist Golgatha, wo Christus an meiner Stadt die Sündenschuld mit seinem Tod bezahlt hat. Gott hat niemals, sag's noch einmal, den Tod seines Sohnes gefordert. Und er musste auch nicht versöhnt werden. Dort und nur dort, an dieser Stelle, wo Gott das Kreuz in den Erdboden gerammt hat, fand der Loskauf, die völlige Neuordnung, die allumfassende Veränderung der bisherigen Situation statt. Ein Machtwechsel von universeller Bedeutung und Auswirkung. An dieser Stelle bekommen wir ein neues Leben, ein unzerstörbares, ein unverwesliches, ein ewig bleibendes Gottesleben, inmitten meiner Sterblichkeit hineingeschenkt, durch Zeugung, durch Glauben an das Evangelium. Zeugt der Geist Gottes in uns diese Gottesnatur, dieses neue Leben hinein. Leben Gottes ist das. Aber es geht nur über das Evangelium. Nur über das Evangelium. Indem ich dieses verkündigte Wort in mich hineinlasse. Ich gestatte einfach, dem Heiligen Geist mit mir eins zu werden. Und in diesem Einswerden zeugt er diese göttliche Schöpfung. Dass wir eins hiermit bedenken: Für sich braucht der Sohn keinen Tod zu erleiden. Nein, braucht er nicht. Er sagt, ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen. Ich habe Vollmacht und Autorität, auch mein Leben wiederzunehmen. Das habe ich von meinem Vater. Das hat er um anderes Willen getan. Das kann nur der eine sagen, der das Leben hat. Und nur einer, der in sich selbst das absolute Leben besitzt, kann es auch weitergeben. Nur einer, der sagen kann, ich bin das Leben. Und deshalb konnte der Tod ihn ja als Fürst des Lebens nicht im Tode halten. Und die Auferstehung Jesu ist ja das Ergebnis, die zwingende Folge davon. Er ist die Garantie und der Sieg des Lebens über den Tod. Da wurde vor Jahren ein junger Mann mit 37 Jahren beerdigt. Er hatte einen Hirnschlag erlitten. Doch zuvor nahm man ihm das schlagende Herz heraus und man pflanzte es dem Fürst von Turn und Taxis ein. Da starb einer, damit ein anderer leben konnte. Das verstehen wir doch. Ja. Das Gleiche? Nein, das Gleiche nicht. Viel umfassender, viel tiefgreifender ist das Geschehen bei dem Tod Jesu. Seit diesem Zeitpunkt beginnt der Fürst des Lebens, das ist sein Name und auch sein Titel, etappenweise die Vollmacht und die Herrschaft des Todes aufzulösen in ein unzerstörbares Leben hinein umzuwandeln. Kostbar, kostbar ist das, was eigentlich da in unserer Bibel geschrieben steht. Er hat uns mit einem heiligen Ruf aus diesem Todeszustand gerufen, gleich einem Lazarus. Wir konnten nicht uns bewegen, weil wir tot in Sünden waren. Und zu irgendeiner Zeit hat uns das Evangelium erreicht oder hat jemand uns eingeladen, in die Versammlung zu gehen. Und dort wurden wir vom Evangelium getroffen. Und das Herz wurde geöffnet und wir konnten den Christus in unser Herz hineinnehmen. Er hat uns errettet mit einem heiligen Ruf, nicht nach Werken, nicht nach Leistungen, nicht nach Begabungen, Fähigkeiten und Vermögen, sondern nach seinem göttlichen Vorsatz, den er gefasst hat und in seiner Gnade vor dem Beginn aller Äonen, da gab es überhaupt noch nichts, da hat er dich und mich schon in ganz unserer Zerbrechlichkeit gesehen und hat bestimmt, dass dieser Mensch ein unersetzliches Gefäß meiner Gnade wird zur Vervielfältigung im ganzen Weltenall. Liebe Geschwister, uns müsst eigentlich von den Stühlen hauen. So gewaltig ist die Botschaft. Ja. Und viele fragen, wir wollen was für einen Alltag haben. Ich weiß gar nicht, gibt es denn keine größere Botschaft für den Alltag? Als dass wir Energie Gottes in uns hineinwechseln und davon, von dieser Kraft im Alltag leben. Ja, das vor den Äonen, das geschehen ist. Jetzt aber ist es veröffentlicht. Es ist bekannt durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod unwirksam macht. Da gibt es viele Übersetzungen, die schreiben, der den Tod vernichtet. Liebe Leute, das ist doch eine ganz bodenlose, wortentstellte Wiedergabe. Als müsste Gott die Opposition und die Feinde vernichten, ihrer Existenz berauben. Das ist einfach die Wiedergabe des Übersetzers, steht überhaupt nicht da. Gott muss nicht die Feindschaft vernichten. Er wird. Was macht er? Was macht er am Ende? Ich lese dann zum Schluss vor, was er mit der Feindschaft macht und dem Tod. Ja, das steht hier, er wird den Tod unwirksam machen, entschärfen, auflösen und verschlingen. Aber das Leben und die Unvergänglichkeit hat er ans Licht gebracht. Durch die Auferstehung, liebe Geschwister, ich habe vor mir Menschen, da weiß ich hundertprozentig, da ist diese Unauflöslichkeit in ihrem Leben da, auch wenn die Sterblichkeit uns zusammendrückt und ganz alt aussehen lässt. Aber das innere Gottesleben, das dringt hindurch, das dringt hindurch. Auch dort, wo man manchmal nicht mehr die Gedanken beieinander hat. Ich weiß, wovon ich rede, wo man nur noch zwei Worte übrig hat. Mein Gott und mein Vater, weiter nichts. Mehr bringt man nicht zusammen, weil die Kräfte einen verlassen haben. Ist das nicht die Botschaft, die Siegesbotschaft auch am Karfreitag? Eine Botschaft, die Himmel durchdringt und die Gräber öffnet. Als der Apostel Johannes auf Patmos die Gegenwart Gottes in seinem Sohn vorgestellt bekam, da fiel er wie tot auf die Füße. Und da sagte dieser eine: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Lebendige. Ich wurde ein Toter und siehe, ich bin lebendig in die Äonen der Äonen und habe die Schlüssel des Todes und aller Totenreiche. Wir leben so, als wäre da eigentlich gar nichts passiert. Auch wenn man jetzt noch nicht sehr viel sieht von diesem Totalsieg des Lebens, über die zerstörenden Kräfte des Todes, ja, haben doch Einzelne diese Chance durch Glauben und Vertrauen zu ihm, dieses neue Leben als Anbruch und als Erstling schon jetzt zu besitzen. Darum geht's. Nicht irgendwann, dann bekommen wir mal, nein, dann haben wir existenziell dieses Leben in uns, in einem ganz zerbrochenen Tongefäß. Ich bin die Auferstehung, ich bin auch das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ist das Hoffnung? Dieses Leben ist unzerstörbar. Das kann auch die Auflösung unseres Körpers nicht wieder abtrennen von der Gemeinschaft mit ihm, ist undenkbar. Undenkbar. Keiner lebt sich selber. Wie ist das bei uns? Seit dieses Leben in uns hineingelangt ist, leben wir, ja, müssen wir alles erfahren, müssen wir alles erleben, müssen wir überall hinreisen, müssen alles besitzen, wir müssen gar nichts. Wenn wir leben, dann leben wir was? Dann leben wir dem Herrn. Ist das so bei uns? Ja, wir müssen doch so vieles haben. Sicherlich ist manches Leben eingebunden. Wissen wir ja. Aber im Herzen leben wir dem Herrn. Wenn wir leben, dann leben wir dem Herrn. Und wenn es mal nicht mehr geht und wir sterben, das sagt Paulus, dann sterben wir dem Herrn. Ist eigentlich auch egal, ob wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn in seiner Verfügbarkeit als sein Eigentum. Das ist ein Evangelium, das sprengt alle irdischen Maßstäbe. Ich wünsche das einfach dir, dass du ein Stück von dieser Botschaft ergriffen wirst. Also hier durchbricht die göttliche Dimension des neuen Lebens die Vergänglichkeit in Raum und Zeit. Das Leben besiegt den Tod. Das wollen wir abspeichern hier oben. Aber nicht nur hier oben, sondern auch im Herzen. Und das auf allen Ebenen und in allen Dimensionen der Schöpfung. Wir sind doch nicht die Einzigen, wir sind nur die Erstlinge, sind wir. Dieses aufregende Gottesprogramm, richte ich das noch auf? Weiß nicht. Ja, dieses aufregende Gottesprogramm, diese unumstößliche Tatsache, darf und kann heute schon inmitten einer sich auflösenden und verlorenen Welt erlebt und erfahren werden. Und immer wieder fragen wir, wie mag solches zugehen? Ich habe nicht mehr die Zeit, euch das zu erklären. Wie kommt dieses neue Leben in mich hinein? Wie kommt es hinein? Ich habe versucht, das etwas anzudeuten, nur über das Evangelium. Nur über das Einswerden des Evangeliums. Jawohl, ich glaube und vertraue diesem Worte, werde eins mit dem Christus. Und dann in dieser Einheit zeugt er dieses Leben. Das Leben, was den Tod besiegt. Ja, Das kriegen wir eigentlich nach außen so nicht zu sehen, das stimmt. Das kriegen wir auch nicht in die modernsten Apparate rein. Wenn eine Frau, ein junges Mädchen schwanger wird, dann weiß man nach einer gewissen Zeit durch bestimmte Apparate, da ist hier etwas unterwegs. Ja, also, aber das geistliche Leben, das kann ich euch nicht zeigen. Nein, das kann ich euch nicht zeigen. Ich kann nur meinen Körper mitbringen und kann etwas Zeugnis abgeben, wie das bei mir im Alltag abläuft. Aber sonst, meine Frau kann da etwas erzählen, in engster Berührung, wie das denn aussieht im Alltag. Ja. Vor 50 Jahren wurde noch gesagt, was wissenschaftlich nicht nachweisbar ist, hat keine Existenzberechtigung. Das ist schon längst überholt. Weil heute naturwissenschaftliche Forschung sich mit unbekannten Phänomenen auseinandersetzen muss, deren Ursache sie überhaupt nicht kennt. Nochmal, wie kommt dieses Leben in uns hinein? Sehr, sehr schön, sehr schön. Wie war das? Wie war das? Wenn man davon Zeugnis abgeben könnte. Also dieses Leben ist eine andere Qualität, hat eine andere Dimension. Wie kommt dieses göttliche Leben, das Leben der Unendlichkeit und der Unverweslichkeit in die Zeit und Zeitlosigkeit, in mein sterbliches Dasein hinein? Es ist eine existenzielle Frage, dass ich nicht nur hier als Statist jahrelang absitze. Das wäre doch grauenhaft, wäre das. Da könnte ich mir ein Leben woanders denken. Ja, nein. Ich kann nur ein paar Sätze sagen, das Wort Gottes ist der göttliche Samenträger. Durch das gläubige Hören und vertrauensvolle Lesen dieses energiegeladenen Gotteswortes und durch mein Ja und mein Einverständnis, durch Zerbruch und durch Hingabe zu Christus, kommt es zu einer geistlich-göttlichen Zeugung. Ja, und dieses neue Leben, den fortträgt jedes Kind Gottes. Ist da jemand mit Christo eins geworden? Eins. Eins gut. Da ist eine neue Schöpfung. Ja, das Alte, was früher zu diesen Gesetzen gehörte, sündigen zu müssen, das ist abgeschnitten. Ein ungeheures, neues, nie dagewesenes ist in uns hineingelangt. Das ist es, was trägt. Ist hineingelangt. Ja, und deshalb trägt ja der Gläubige das biologische Leben, das irdische, was dieser Zeit und Welt angehört, und das andere ist zugleich geistlich-göttlich, nicht von dieser Welt. Bei der Wiederkunft Christi zu seiner Gemeinde wird dieser beklemmende Zustand von diesen zwei Naturen beendet. Dann wird es heißen, so wie wir getragen haben, das Bild des Irdischen, des Vergänglichen, des Zeitlichen, so werden wir tragen, das Bild des Zeitlosen, des Ewigen, des Unendlichen. Zu diesem Weg sind wir unterwegs. Das ist aber gar nicht der Abschluss, sondern das ist erst der Beginn von dem großen Gottesprogramm, wo dann alles stufenweise nach der göttlichen Ordnung und Reihenfolge, wo alles Todeswesen vom Leben besiegt und verschlungen wird. Zu dieser Zeit sind die Kinder Gottes die Ersten und die Einzigen, die dieses kostbare, unzerstörbare Leben in sich tragen. Ja, und wenn der Herr uns heute Morgen diese Wahrheit und diese Tatsache aufleuchten lässt, dass am Kreuz alles schon geregelt, bezahlt und jede Anklage für immer erledigt worden ist, dann dürfen und sollen wir auch täglich uns nach diesem Leben ausstrecken und es uns vergegenwärtigen. Denn das Leben lebt nicht von den Angeboten von Lidl und Aldi, sondern es lebt zutiefst aus diesem geschriebenen Wort. Und wenn wir keine Kraft mehr haben zum Lesen oder ja, dann hören wir doch mal einen Vortrag abends. Müssen wir denn die ganzen Abende vor der Glotz verbringen und diese kostbare Zeit uns vergeuden vor Programmen, die nicht zählen? Das Leben besiegt den Tod. Das könnte doch auf jedem Grabstein stehen. Können wir, auch wenn der Einzelne noch davon weit entfernt war. Das ist Gottes Plan mit dem Weltall. Und er fängt heute bei uns an. Bis zuletzt alle Trümmer, jeder Geruch des Todes und seine Folgen von diesem sieghaften Leben Gottes verschlungen sein werden. Ist das eine große Ermutigung, wenn uns das Zeugnis aus Jesaja 25 ins Herz hineinleuchtet? Das ist die Antwort, die ich vorhin andeutete. Auf jenem Hügel, wo die ganzen Völker, die kaputte Völkerwelt versammelt ist, da will ich ein Festmahl machen und werde ihnen erklären, weshalb alles so laufen musste, und werde auf diesem Hügel den Tod für immer in Sieg hinein verschlingen Und er wird sich die Mühe machen, jeden Einzelnen die Tränen abzuwaschen. Da geht es nicht um Fromme. Immer haben es die Frommen mit sich zu tun. Kein Wort steht hier, sondern um die kaputte Nationen- und Völkerwelt, die so verbluten musste und nie gefragt worden ist. Denen gibt er Antwort. Und denen trocknet er die Tränen. Auf diesem Hügel verschlingt er, nicht vernichtet. Das hat er nicht nötig. Das macht er nicht nötig. Er verschlingt, er löst Finsternis auf, wie heute Abend, wenn du in dein Zimmer kommst und willst vor Dunkelheit etwas suchen, dann knippst du den Lichtschalter an. So, und was machst du das? Du pustest die Besen und machst Fenster auf und versuchst die Finsternis rauszuschicken. Machst du nicht, nein. Licht, lass doch das Licht des Evangeliums in dein Herz, in dein Leben hineinleuchten. Und Dinge in dem Leben, die groß sind, die werden seltsam trüb. Und in diesem Licht ist sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Ja, gut. Hiob war auch eine Figur, tief angefochten von seinen Freunden. 10 Kinder verloren, Haus und Besitz, alles weg. Da saß er mit Geschwüren im Leibe in der Asche. Ja, und da verzweifelt schrie er in die Nacht hinaus, und zwar schrie er voller Zuversicht. Was hat er hinausgeschrien? Ich weiß, dass du alles vermagst. Ha. Was habe ich geschrien, wo kein Leben mehr fast in mir war? Du vermagst alles. Du vermagst alles. Du vermagst alles und kein Vorhaben kann dir verwehrt werden. Wisst ihr, wenn unsere irdische Lebensexistenz sich auflöst, da haben wir keine anderen Stützen mehr. Da haben wir nur noch sein geschriebenes Wort. Nichts kann ihm verwehrt werden. Ich bin völlig überzeugt, so schreibt Hiob, dass mein Erstatter lebt und als der Letzte wird er sich über den Erdenstaub und der Vergänglichkeit erheben, als der Sieges- und Lebensfürst. Als der große Wiederbringer aus den Toten, der Erstatter all dessen, was durch Unglück, durch Krankheit, durch Leid, durch Tod geraubt wurde, wird alles, alles herrlich und wunderbar in das unauflösliche Leben seiner Herrlichkeit hineinstellen. Er spricht das letzte Wort. Er spricht das letzte Wort über den Staub dieser blutgetränkten Erde, über alle Finsternistiefen des Grauens, des Elendes und des Ekels und der Schmach einer verlorenen Welt. Er spricht, es werde. So hat er es gesprochen. Und zwar hinein in die Untiefen der Gerichte. Es werde Licht. Bis alles Vergängliche und Verwesliche, alles, was der Zeit nach angehört, Unverweslichkeit, Herrlichkeit besitzen wird. Bis alles von dem Leben Gottes verschlungen sein wird. Nur ein Gott, damit schließe ich, nur ein Gott, der alles zurückbringt und zurecht rückt, der seinen Geschöpfen nichts schuldig bleibt und alles tausendfältig zurückerstattet, viel größer und wunderbarer, als es vorher war. Nur der kann sagen, der du die Menschen lässest sterben. Nur der kann sagen, kommt wieder. Menschenkinder. Diesem Gott schon jetzt zu gehören und ihm dienen, in diesem neuen Leben gehören zu können, dieses Leben zu besitzen, ist allergrößter Reichtum. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, nun geben wir uns dir mit dem, was du uns aus deinem Wort zu sagen hattest. Wir geben uns dir und bitten dich, dass das in uns verwurzelt werde und du das aus uns machst, was dir wohlgefällt. Segne uns an diesem Tag. Und lass uns in der Freude und im Evangelium wachsen. Dir sei Dank. Amen.